Vor einigen Jahren war ich eingeladen zu einer Vortragswoche in Schwäbische Alb. Es war meine erste Evangelisation in Anführungszeichen als Evangelist. Und ich war furchtbar aufgeregt. Und es war eine Woche vorher, es war schlimm. Ich konnte nicht schlafen. Es war richtig, richtig übel. Vor lauter Aufregung und Gedanken des Versagens, des Nichtwertseins und was weiß ich, was da alles so mitgespielt hat. Und ich war so kurz davor zu sagen, wisst ihr was, ich komme nicht, das schaffe ich nicht, das geht nicht. Ich habe keine Zeit zu vorbereiten und überhaupt. Es war eine ganz, ganz schwierige Zeit. Und in dieser Woche vor meiner Evangelisation hatten wir einen Studientag unserer Pastorenbruderschaft. Und unter anderem war ein älterer Pastorenbruder dabei, der schon außer Dienst war und der irgendwie das gespürt hat, dass es mir nicht sonderlich gut ging. Der gespürt hat, dass ich irgendwie total angespannt war. Der gespürt hat, dass ich innerlich komplett am Zweifeln und am Verzweifeln war. Und er hat gesagt, Michael, gleich wenn das hier rum ist, bleibst du mal einen Moment da. Dann bin ich da geblieben und dann sind wir in einen anderen Raum. Dann sagt er, ich spüre, dass es dir nicht gut geht. Und ich habe den Eindruck, ich werde jetzt für dich beten und ich möchte dich quasi wie ein Vater segnen. Das war der Hammer. Das war wirklich der Hammer. Mein eigener Vater war nicht so in dem Glauben, dass er mich so bewusst gesegnet hat. Es war etwas, was in meinem Leben noch nie jemand vorher getan hat. Und wir haben in diesem Kämmerchen gesessen und ich habe mich hingekniet. Und es war, ich weiß gar nicht mehr, was er gebetet hat. Ich weiß nur, er hat mir die Hände aufgelegt und hat wie ein Vater seinen Sohn gesegnet. Das hat mich verändert. Das hat mir eine Zuversicht und eine Kraft geschenkt, wie ich mir das nie hatte vorstellen können. Und es war etwas, ja, von dem Geist Gottes in mir zu spüren, der mich befriedet hat, der in der Situation Ruhe reingebracht hat, der das Ganze auch ein bisschen distanzierter sehen konnte, auch meine kommende Evangelisation, der mir dann die Gedanken gab, die Predigten, die ich nicht vorbereitet hatte, die konnte ich auch noch da vorbereiten, beziehungsweise da gab es noch einiges, was ich darauf zurückgreifen konnte und. Und dann war ich in dieser Evangelisation und es passierte nichts. Der erste Tag nichts, der zweite Tag nichts, der dritte Tag nichts, der vierte Tag nichts, am fünften Tag kamen kaum Leute, am sechsten Tag war die Hütte voll. Und an diesem Abend sind weit über 20 Menschen zum Glauben gekommen. Das werde ich nie vergessen. Dieser Segen hatte Kraft. Aber ich musste daran festhalten und das war richtig, richtig spannend. Ich glaube, nicht immer ist uns wirklich bewusst, dass das Gebet, auch das Gebet für andere Menschen, auch das Segensgebet für andere Menschen so eine Kraft hat, so kraftvoll wirken kann. Wir sind oft umgeben von Menschen, die ohne Kraft und ohne Hoffnungen sind. Sie dümpeln durchs Leben, haben oft auch keine Kraft mehr zu kämpfen oder sich zu erheben. Und oft genug sind wir das. Sind wir solche Menschen. Es gibt solche Tage, an denen man den Eindruck hat, dass ein Lebensgewitter nach dem anderen über uns ausbricht. Und in solchen Tagen brauchen wir Kraft. Da brauchen wir Menschen, die uns ermutigen, die für uns und mit uns kämpfen und sich für uns einsetzen. Da brauchen wir vielleicht mal jemanden, der uns segnet, der uns die Hände auflegt, deinen Segen zuspricht. Uns wird dann bewusst, dass wir Hilfe aus dem Himmel brauchen. Vielleicht ist der ein oder andere heute hier, der das genau spürt. Ich brauche die Hilfe aus dem Himmel. Ich habe zu Eingangs diese Verse aus Psalm 121 schon genannt und da möchte ich uns nochmal dran erinnern. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Unsere Hilfe kommt vom Herrn. Als Christen werden wir aufgefordert, diese Kraft und Nähe Gottes, aber nicht nur in Zeiten der Not zu suchen, sondern alle Tage, jeden Tag aufs Neue mit Gott verbunden zu sein. Unser ganzes Leben steht durch Jesus Christus ja eigentlich in einer ständigen Beziehung, in einer ständigen Beziehung zu dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Durch den Glauben an Jesus Christus werden wir verbunden in diese Beziehung hinein. Und durch Jesus wissen wir, dass dieser Gott ein Heiland ist, der gerne hilft, der rettet, der heilt. Wo wir hinkommen können, wenn unsere Not groß ist, wenn wir keine Zuversicht mehr haben, wenn wir krank sind, wenn wir nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll. Da dürfen wir hinkommen. Er ist ein Gott, der gerne hilft, der rettet, der heilt und der uns auch in den finsteren Stunden unseres Lebens beisteht und tröstet. Besonders die Nöte unseres Lebens, die treiben uns ja geradezu an das Herz Gottes. Das Gebet, die Fürbitte, aber auch das Segensgebet nimmt uns hinein in die Möglichkeiten, die bei Gott sind und die hier auf dieser Erde auch Wirklichkeit werden sollen. Beten, das ist etwas so wie ein Aufstellen eines leeren Gefäßes. Das leere Gefäß unseres Herzens im Vertrauen darauf, dass Gott dieses Gefäß füllen kann und will. Im Gebet tauchen wir unser Denken hinein in die Farbtöpfe der verheißenen Zusagen Gottes. Wir fangen an, mit diesen Farben in unserem Alltag zu malen. Deshalb liebe ich die Ausstellung so von Chagall, weil er macht das. Er nimmt im Prinzip biblische Verheißungen und gestaltet die bunt und fängt an, dass wir das sehen und entdecken können, dass das auch eine Auswirkung in unser Leben hat, dass diese Verheißungen auch in unser Leben hineinkommen können. Deshalb liebe ich die Bilder so, weil die etwas davon ausdrücken. Das Gebet, das kann ganz verdrehte oder verheerende Situationen ändern. Nicht nur in meinem persönlichen, familiären Leben, sondern auch in den beruflichen Zusammenhängen, in denen ich stehe und auch in den größeren Zusammenhängen, in denen ich bin. Gebet kann Orte, kann Länder verändern. Ich erinnere nur an den Fall der Mauer. Das ist für mich aus Gebet entstanden. Das Gebet spricht hinein in Situationen, wenn alle menschlichen Worte die Sache vielleicht nur noch schlimmer machen würden. Liebe Geschwister, wir lesen von den großartigen Verheißungen, die Aufrufe in der Bibel zum Gebet, aber es scheint uns irgendwie so schwer zu fallen, das dann auch in der Praxis umzusetzen. Und ich frage uns, ordnen wir wirklich dem Gebet eine verheißende Kraft zu? Glauben wir das, wenn wir beten, dass der Himmel sich bewegt, dass die Erde wackelt? Glauben wir, wenn wir Fürbitte tun, wenn wir segnen, wenn wir um den Segen bitten, dass wirklich etwas geschieht? Oder ist es nur ein Ritual? In der Bibel finden wir viele Berichte von Menschen, welche die Kraft des Gebetes und des Segens erfahren haben, besonders auch in Situationen, die existenziell waren. Mose war ein solcher Mensch. Er hat im Auftrag Gottes das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt. Selbst das Heer der Ägypter konnte sie nicht aufhalten und auch das Meer musste vor ihm weichen. Wunder über Wunder, Kraft über Kraft waren ein Teil seiner Realität. Aber auch immer wieder das Nagen des Zweifels, immer wieder des Kommenmüssens, um zu bitten, immer wieder das Gefäß aufzustellen, das Gott es füllt. Und ich möchte uns in eine Situation mit hineinnehmen, wo die Israeliten in der Wüste Negev waren. Und sie hatten es viel mit vielen Feinden zu tun dort, die ihnen entgegenstanden. die sie vernichten wollten. Und ein solcher Feind war auch das Volk der Amalekiter, die Nachkommen Esaus. Und ich lese uns aus der Bibel aus 2. Mose, Kapitel 17, die Verse 8 bis 16. Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Da sprach Mose zu Josua: Erwähle uns Männer, zieh aus und kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich oben auf dem Hügel stehen und mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Er ist bereit zu kämpfen. Nicht Mann gegen Mann, aber im Gebet. Er geht ins Gebet. Das Gebet hat eine verheißene Kraft. Und Josua tat, wie Mose ihm sagte, und kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur gingen auf die Höhe des Hügels. Und wenn Mose seine Hand emporhielt, wenn er zu Gott betete, siegte Israel. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, siegte Amalek. Aber Mose wurden die Hände schwer. Darum nahmen die beiden einen Stein und legten ihn hin, dass er sich darauf setzte. Aaron aber und Hur stützten ihm die Hände, auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk durch das Schwert des Schärfe. Und der Herr sprach zu Mose: Schreibe dies zum Gedächtnis in ein Buch und präge es Josua ein. Denn ich will Amalek unter dem Himmel austilgen, dass man seiner nicht mehr gedenkt. Und Mose baute einen Altar und nannte ihn: Der Herr, mein Feldzeichen. Dieses Amalek ist bis in das Judentum unserer Zeit eine Art Inbegriff für alles geworden, was dem guten Plan Gottes mit seinem Volk entgegensteht. Amalek ist der Inbegriff für alles, was boshaft und bewusst Gottes gute Wege in unserem Leben durchkreuzen will. Das ist sowas, das Bild für Amalek. Aber da steht auch das Bekenntnis des Mose in diesem Text. Wörtlich: Yahweh Nissi. Gott ist mein Feldzeichen, mein Siegeszeichen, mein Banner. Amalek, das, was in deinem Leben alles angegriffen ist, wo Strich durch deine Rechnung kommt, wo es aussieht, als würde hier Gottes Pläne durchkreuzt werden. Das, was dir vielleicht jetzt Sorge bereitet, was dich verzweifeln lässt, das ist Amalek. Und auf der anderen Seite: Yahweh Nissi, Gott, mein Feldzeichen, mein Siegeszeichen, mein Banner. Mose in der Situation auf dem Berg konnte das übersehen. Da die Israeliten eigentlich unterlegen, da Amalekiter stärker. Und dazwischen Gott. Im Gebet werden diese Durchkreuzungen des Lebens verwandelt in das Siegeszeichen, in das Banner des Kreuzes Jesu Christi über alle Macht der Finsternis und des Todes. Mose durchkreuzt im Gebet die bösen Pläne der Amalekiter, indem er mit der hoch erhobenen Händen das Heer unter der Führung Josuas segnet und Fürbitte für sie tut. Josua und seine Soldaten bekommen ihre Kraft, sich gegen die Angriffe des Bösen zu stellen, aus dem Gebet und dem Segen Mose. Versiegt dagegen die Quelle des Gebets und des Segens, dann versiegt auch ihre Kraft, sich den Angreifern weiter entgegenzustellen. Ganz offen wird uns erzählt, was war das? Ganz offen wird uns erzählt, wie Mose im Gebet aber auch müde wird, wie seine Hände lahm werden. Das kann jeder sicherlich nachvollziehen, wenn man mal für längere Zeit die Arme betend emporgehoben hat. Das klappt nicht. Die werden irgendwann runterfallen. Das schaffen wir nicht. Aber eine solche Schlacht, von der hier uns berichtet wird, ist nicht in wenigen Minuten vorbei. Und Mose war auch kein junger Mann mehr. Beten braucht Zeit. Beten ist ein Prozess, der manchmal lange dauert, in den Gott uns hineinnimmt. Calvin sagte, wir müssen dasselbe flehentliche Gebet nicht nur einmal oder zweimal wiederholen, sondern so oft wie nötig, solange wie das Anliegen da ist. Mose musste von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang beten. Wir lesen von der Aufforderung Jesu und der Apostel, beständig und beharrlich im Gebet zu bleiben und nicht einfach aufzugeben. Nicht aufzugeben. Aber das verbraucht unsere Kraft. Kraft, die wir haben, wird dort verbraucht. Es kann uns ermüden, wie Mose. Gottes Wort gibt uns Antwort, auch auf diese Ermüdungserscheinungen. Da sehen wir Aaron, den älteren Bruder des Mose, und Achur, einen weiteren priesterlichen Unterstützer. Sie treten dazu. Sie stützen die erhobenen Hände des Mose und werden so zu Mitbetern. Gebet wird in der Gemeinschaft gestärkt. Auch hier haben wir ein Wort unseres Herrn Jesus Christus, das diese Wahrheit unterstreicht. Wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Viele sagen sich, warum soll ich zu einer Gebetsversammlung gehen? Ich kann doch auch zu Hause für mich allein beten. So eine ganz, ganz oft gehörte Anmerkung. Und ich selber, ich erlebe es oft notvoll, dass so viel Zeit einem weggenommen wird, wo man eigentlich ins Gebet gehen könnte, wo man auch die Gemeinschaft im Gebet suchen könnte. Ja, wir leben alle in Stress, in vielen Situationen, aber trotzdem, das Gebet in der Gemeinschaft ist etwas Besonderes. Ich habe mir so überlegt, vielleicht ist es manchmal auch sinnvoll, nicht immer nur wegen mir zu gehen, weil ich etwas brauche. Vielleicht ist da auch der Bruder oder die Schwester, die mich braucht. Vielleicht bin ich nicht immer der, der Hilfe braucht. Vielleicht bin ich nicht immer der, der kämpft. Vielleicht bin ich manchmal auch der Aaron oder der Hur, der jemand anders die Hände hält. Man kann alleine beten, keine Frage. Aber man ermüdet häufig dabei. Aber offenbar, sagt unser Herr, ist gemeinsames Gebet kraftvoller. Andere können uns mit hineinnehmen in ihren Glauben, in das Vertrauen, das sie in Gott setzen. Vielleicht auch da, wo unser Glaube schon angefochten ist. Wir brauchen uns gegenseitig. Ich freue mich über gemeinsame Gebetszeiten. Und noch eine wichtige Unterstützung hat Mose, auf die wir auch zurückgreifen können. Die Kraft Gottes selber. Wenn wir ins Gebet gehen, so dürfen wir uns immer bewusst werden, dass wir dabei selber einen Beter zur Seite haben. Den großen Hohepriester, der im Hebräerbrief bezeichnet wird, Jesus Christus. Wenn wir keine Worte haben, so vertritt er uns. Er weiß um alle Nöte und er kennt uns mit unseren menschlichen Brüchen und Schwächen. Christus ist hier, der uns vertritt, lesen wir im Römerbrief. Christus kann auch die retten, die sich durch ihn zu Gott nahen, weil er lebt, um sich für sie einzusetzen und sie zu vertreten, lesen wir im Hebräerbrief. Und Jesus sagt selber, ich habe gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Christen können beten, auch wenn sie müde werden. Christen im Gebet sind nicht alleine. Geschwister im Glauben unterstützen uns. Wir dürfen uns der unterstützenden Kraft des Beters aller Beter gewiss sein. Jesus Christus. Wir dürfen uns darauf besinnen, in allen Lebenslagen wieder Beter zu werden. Wie Mose. Seine Kämpfe gewann er im Gebet. Die Amalekiter, die waren nicht durch menschliche Kraft zu besiegen, nur durch die geistliche Vollmacht im Gebet. Ich möchte uns noch ein Bild zeigen von Chagall. Kann ich das bitte mal haben? Nee, das, ja. Dort sehen wir den Mose, wie er Josua segnet. Josua ist bekleidet mit einem Kriegsgewand. Er kniet vor Mose nieder. Von seinem Schwert sieht man nur noch den Knauf. Seine Gestalt ist im verhaltenen Grün angelegt. Er wird die Krieger anführen und wird so zum Hoffnungsträger für das bedrohte Volk. Das Licht, das Mose über die Lichtbündel von außen her empfängt, über diese wie Hörner aussieht, dass sein Kopf, sein Bart und seine Hände durchströmt, geht auf Josua über. Nicht Josuas menschliche Kraft verdankt das Volk den Sieg, sondern dem Wirken Gottes seiner Gnade. Wenn man links in dieses Bild sieht, sieht man angedeutet eine Mondsichel. Dadurch wird der Gedanke verstärkt, dass Josua über Moses Gottes Segen empfängt und den Zuspruch heilvoller Kraft erfährt. Im Prinzip ist das das Prinzip, der Mond leuchtet nicht aus sich selber, sondern er leuchtet nur, wenn die Sonne auf ihn strahlt. Du hast keine Kraft aus dir selber, die verbraucht sich. Die wird nur erneuert, wenn das Licht Gottes da drauf strahlt. Und daraus kannst du strahlen. In der biblischen Schilderung des Kampfgeschehens wird dieser Segen, der hier dargestellt wird, nicht erwähnt. Obwohl Chagall die Textstelle, die ich gelesen habe, dazu im Prinzip beigefügt hat. Erst im 5. Buch Mose wird berichtet, dass Josua Moses Segen empfing. Dennoch zeigt uns Chagall ein Segensbild inmitten des Kampfgeschehens. Mitten hinein in diesen Krieg gegen die Amalekiter, hinein in diese Zeichen des Kampfes, setzt er nun die Geste der Handauflegung. Ruhe, Gebet inmitten einer Umgebung von Gefahr. Demütig, den Kopf geneigt, nimmt Josua den Segen an. In der ganzen Exodus-Geschichte sehen wir Mose als einen von Gott gesegneten und gesalbten Mann. Das Kraftwirken Gottes, das gehörte zu Mose Alltag. Damit ging er um. Den Segen, den er empfing, den gab er an andere weiter. Der Segen Gottes beginnt zu fließen. Ich glaube, Gott möchte das bei uns auch tun. Ich glaube, dass Gott das bei uns heute tun will. Uns segnen, mitten in unser manchmal chaotisches Leben hinein. In all dem Kampf und dem Krampf, in dem wir so stehen, will er uns, wie im Bild dargestellt, die Hände auflegen und uns segnen. Jesus selber segnete immer die Schwachen, die Unbedeutenden. Die Kinder ließ er kommen und die Kranken, alle die, die sich ihm anvertrauten. Auch seine Nachfolger segnete er, damit sie im Kampf der Nachfolge bestehen konnten. Haben wir den Mut, uns heute segnen zu lassen? Nehmen wir uns jetzt Zeit, uns segnen zu lassen für die Herausforderungen des Lebens, für den Kampf? Haben wir den Mut, als Gesegnete auch für andere zu beten, für Situationen und Nöte anderer einzustehen? Und der Segen beginnt zu fließen. Im Grunde genommen bedeutet Segen das. Ich empfange den Segen Gottes und ich gebe ihn weiter an meine Schwester und an meinen Bruder. Vielleicht brauchst du heute jemanden, der dir diesen Segensspruch gibt, so wie ich am Anfang das erzählt habe, wo ein väterlicher Freund mir seinen Segen gab. Vielleicht brauchst du auch diesen Segenszuspruch, jemanden, der dir die Hände auflegt. Als Kinder Gottes dürfen wir uns gegenseitig mit dem Segen und dem Gebet dienen. Dazu offenbare dich ruhig jemanden anderem, jemanden, dem du vertraust. Bitte ihn für dich zu beten und dich zu segnen. Das können wir, das dürfen wir. Ganz oft hat derjenige, der dir dient, auch ein Wort, einen Eindruck für dich, das dich stärkt und dich ermutigt. Wir brauchen nicht immer allein in unserem Kämmerchen zu sein. Wir brauchen auch manchmal den Bruder oder die Schwester. Das ist das, was uns stark macht. Da, wo Menschen im Gebet und im Segen mir dienen, da erlebe ich, wie Josua, dass ich gegen die Feinde bestehen kann. Da, wo wir gemeinsam ins Gebet finden, einander segnen und stärken, da erleben wir, wie Mose, dass unsere Kraft uns nicht verlässt. Ich möchte uns zum Abschluss dieses Gottesdienstes segnen, weil ich gesegnet bin. Ich möchte diesen Segen weitergeben und ich bitte euch, diesen Segen zu empfangen Und ich möchte, dass ihr diesen empfangenen Segen weitergebt an eure Schwester, an euren Bruder, an die Menschen, die den Segen auch brauchen. Ich möchte uns segnen mit dem Segen, der uns stark macht. Amen.